wenn die Leute Vertrauen haben, dass der, der da kommt, einen versucht zu verstehen, weil die haben ja oft selbst oft die besten Ideen, wie man Dinge optimieren kann. Dann kann man die Leute auch mitnehmen und dann verstehen sie es auch als ihr Baby.
Herzlich willkommen zum Real Experts Podcast, der Podcast zur Transformation in Unternehmen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich spreche in diesem Podcast mit Top-Führungskräften und echten Experten. In tiefgründigen Gesprächen schauen wir hinter die Kulissen und geben Einblicke, wie eine Transformation gelingen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Gerald Danko, CIO der Wittmann Group. Wir sprechen darüber, warum Transformation oft nicht an der Technik scheitert, sondern daran, dass Menschen nicht richtig mitgenommen werden. Gerald zeigt, warum neue Systeme, Prozesse und Strategien allein nicht ausreichen. Entscheidend ist, ob Vertrauen entsteht, ob Menschen den Sinn der Veränderung verstehen und ob aus Widerstand Schritt für Schritt Akzeptanz wird. Dafür bringt Gerald konkrete Beispiele aus seiner Praxis mit. Bei den österreichischen Bundesbahnen ging es um Digitalisierung, Lean-Management und bessere Instandhaltungsprozesse. Bei Wittmann stand er vor der Aufgabe, nach der Übernahme von Battenfeld zwei IT-Teams zusammenzuführen, die zunächst wenig Verbindung zueinander hatten. Wir sprechen darüber, warum Führung in solchen Situationen nicht delegiert werden kann, warum Veränderung Zeit braucht und weshalb Nähe zu den Menschen oft wichtiger ist als das nächste Tool. Eine Folge über IT, Führung, Kultur und darüber, wie Transformation wirklich gelingen kann. Viel Spaß beim Hören. Hallo Gerald.
Hallo Christoph.
Hi. Ja, ich freue mich sehr, mit dir heute über ein Thema zu sprechen, was häufig in der Praxis, ich würde mal nicht sagen vernachlässigt wird, aber häufig nicht die Aufmerksamkeit findet, die es aus deiner Sicht, aber auch aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch aus Sicht von vielen anderen auch braucht. Und zwar in deiner Rolle als CIO hast du die Verantwortung bei der Wittmann Group für die IT natürlich und für Technologiethemen, hast aber auch einen besonderen Blick auf die Themen Kultur, Zusammenarbeit, Führung. Vielleicht kannst du am Anfang ganz kurz einen Einblick so in deinen Werdegang oder auch in deine Rolle geben, warum du genau für dieses Thema ein guter Ansprechpartner bist und wir uns heute dazu austauschen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen heute. Ja, du hast schon angesprochen, ich habe jetzt nicht den klassischen IT-Werdegang. Also ich habe eigentlich im Maschinenbau begonnen, klassische Lehre gemacht und dann aber irgendwo erkannt, dass IT so mein Schwerpunkt ist. Habe dann Abendschule gemacht und durfte in die IT wechseln. Ja, dann nach und nach einige Projekte in Fernost auch geleitet, in China, in Indien und so weiter. Und ja, dann irgendwann in die Führungsrolle gekommen. Das war dann alles noch bei der Firma Vitor. Und später dann einen großen Change in eine neue Branche, zu den österreichischen Bundesbahnen, was eine ganz andere Kultur schon mal ist und auch ein ganz anderer Ansatz in Instandhaltung von Zügen. Dort auch dann wieder davon profitieren können, dass ich nicht nur IT gelernt habe, sondern halt auch viel im Maschinenbau tätig war und Produktion und solche Dinge mir sehr geläufig waren. Und dann auch wirklich, wenn es darum ging, Prozesse zu optimieren, Durchlaufzeiten zu verkürzen, nicht nur die IT-Brille auf hatte, sondern halt auch andere Methoden anwenden konnte und durfte. Habe mich dann eine Zeit lang in der Eisenbahnbranche herumgetrieben, später dann auch noch in einem privaten Unternehmen, einem Eisenbahnzulieferer. Und jetzt aktuell wieder als CIO, klassische IT-Rolle bei der Firma Wittmann-Battenfeld tätig. Und ja, viele Kulturen kennenlernen dürfen, viele auch ja, sehr spannende Herausforderungen gehabt, nicht nur aus technologischer Sicht, sondern halt auch zwischenmenschlichen Geschichten und da auch jetzt wirklich erkannt, dass das Thema halt wichtig ist, dass man nicht nur immer auf die Technik schaut, sondern auch auf das Rundherum. Wie sind die Leute eingestellt? Was passiert da eigentlich zwischenmenschlich? Gibt es vielleicht irgendwo Hürden, die man nicht offen anspricht, die halt irgendwelche Eskalationen hervorrufen? Und ja, das ist jetzt aktuell auch so mein Fokus, dass man wirklich immer wieder schaut, auch ja, mit Coaching-Ausbildungen und solchen Dingen, dass das Teamgefüge passt und dass dann halt die Projekte gut durchlaufen können.
Also ganz, ganz spannende Kombination, die du da mitbringst. Also einmal dieses Prozesswissen, Fachwissen, Maschinenbau, dann natürlich IT-Fokus zu haben, aber auch, ich sag mal, die menschliche Seite, die Kulturseite auch mit zu betrachten, um das zusammenzubringen. Gab es dann auf deinem Werdegang in der Vergangenheit so Schlüsselmomente oder Phasen, wo du genau gemerkt hast,
das Thema wird hier nicht richtig bearbeitet. Wir nehmen die Menschen nicht mit in dieser Veränderung, die dort stattfindet. Also irgendeine Transformation, die stattgefunden hat, wo du gemerkt hast, darauf muss man mehr den Fokus legen, um wirklich auch diesen Wandel, diese Veränderung auch vernünftig begleiten zu können.
Ja, was ich relativ früh auch bemerkt habe, ist, selbst wenn man so im klassischen Vorgehen nach Wasserfall, Projektmanagement und so, auch wenn man immer denkt, man hat alles top beschrieben, Lastenheft, Pflichtenheft, jeder weiß, was zu tun ist und alles ist toll. Und eigentlich müsste das ja perfekt passen in Zeit, im Budget, dass man halt dann oft merkt, auch wenn das so ist, hat halt jeder so sein eigenes Verständnis von dem, was rauskommen soll und darf und kann. Und oft dann eher zum Ende hin halt von so einem Projekt merkt man dann, hoppala, da gibt es vielleicht doch ein paar Dinge, die falsch verstanden wurden. Und da gibt es gerade aus dem Coaching-Bereich so eine schöne plakative Methode, wo man halt das ein bisschen den Leuten näher bringen kann. Also man gibt da eigentlich klassisch den Menschen nur einen Zettel und ein Papier und sagt, jetzt malt ihr mir mal alle bitte einen Baum. Ja, klingt jetzt nicht sehr, sehr, sehr spannend, das Ganze. Aber man sieht ja dann recht schön, jeder Baum schaut anders aus. Der eine ist groß, der eine ist klein, Blätter, Nadeln, alles Mögliche. Und jeder hat für sich recht, was er da herzeigt und was er macht. Und in der Praxis ist aber nicht das, was vielleicht der andere verstanden hätte oder gern haben möchte. Und das kann man halt eben auch ganz gern nutzen, zu sagen, okay, man muss schon wirklich versuchen, auch die andere Seite kennenzulernen, auch ein bisschen so die Abteilungsgrenze überschreiten, das Silo verlassen, hingehen, sich das zeigen lassen. Und das hilft schon mal enorm, um einfach ja, vielleicht dann den gleichen Baum zu produzieren und nicht ganz was anderes.
Wie und wann hast du das so erlebt, also dass diese Unterschiede da sind in der Wahrnehmung oder ich sag mal, wie Menschen auf Veränderung oder Neuerung auch reagieren? Gab es, weiß ich nicht, bei der Bundesbahn zum Beispiel da eine Situation oder jetzt bei Wittmann?
Also es hat eigentlich ganz früh begonnen, also immer wenn es ein bisschen um Projektsettings geht, merkt man halt und ich glaube, da hilft es immer ein bisschen, wenn man sich ein bisschen versucht rauszuziehen und nicht so sehr in der Tiefe dann auch jedes einzelne, sag's auf IT, Bit und Byte versucht zu analysieren. Das ist auch wichtig und braucht man, ist keine Frage. Aber gut ist, wenn immer ein paar dabei sind, die sich dann ein bisschen da rausziehen und über das Große und Ganze drüber schauen. Und dann hat man am ehesten noch die Chance zu erkennen, dass vielleicht die unterschiedlichen Menschen einfach unterschiedlich an die Sache rangehen. Und da ist es dann oft gut, schon nochmal eine Schleife einzuziehen und nochmal klar zu irgendwie visualisieren auch. Es hilft auch immer ganz gut, wenn man etwas versucht zu visualisieren. Und dann halt zu versuchen, das Ergebnis so umzusetzen, dass es auch für jeden passend ist. Ja. Speziell jetzt, wenn es dann um größere Projekte ging, also bei den ÖBB, die Überschrift war ja ganz toll und schnell verständlich. Es soll irgendwie, sollen die Züge nicht so lange in der Werkstatt stehen. Das ist irgendwie logisch, würde jeder sagen. Der Zug verdient nur dann Geld, wenn er Menschen oder Güter befördert. Und es ist aber halt nur eine Überschrift. Ne? Und was ich jetzt darunter daraus mache, ist natürlich dann auszudefinieren und im Detail festzustellen. Und wenn es dann gerade bei so großen Organisationen, die so eine lange Kultur auch haben, wo über viele Jahrzehnte immer gleich oder ähnlich gearbeitet haben, dann hinzugehen und zu sagen, ja, ich weiß aber, wie es besser geht, wird meistens in der Regel nicht zum gewünschten Ziel führen und eher auch Unmut erzeugen und dann schon einmal gar nicht das Projekt so sehr zu unterstützen, wie man es vielleicht bräuchte.
Du warst ja vermutlich auch immer so in diesen Funktionen, in diesen Rollen, um das beeinflussen, lenken und steuern zu können. Na, also jetzt natürlich bei Wittmann auch in dieser CIO-Rolle und vorher bei der ÖBB ja genauso. Und hast da ja erkannt, dass es diesen Bedarf gibt. Und was du ja gemacht hast, ist quasi durch die Erkenntnis für diesen Bedarf auch nochmal eine spezielle Ausbildung zu machen, die dich befähigt, auch quasi diesen Blick, also diese Brille aufzuhaben, diesen Blick genau auf diese Themen zu haben und das genauso mitzudenken, wie klar die technologischen Themen, die prozessualen Themen, aber auch dann eben diese Change-Veränderungsthemen auch gleich mitzudenken. Vielleicht kannst du da mal kurz einen Einblick geben, was dich quasi motiviert hat, das zu tun und was es dir gebracht hat und wie du das jetzt auch mit einbringst oder mitnutzt in deinem täglichen Doing, in deiner Rolle.
Also im Grunde würde ich mal sagen, war ich wahrscheinlich unterbewusst immer schon auf diesem Gebiet so, dass ich auch empfunden habe, dass das wichtig ist, weil ich glaube, so der klassische Techniker ist dann oft mit seinem Produkt beschäftigt und macht das und tut das alles gut und alles richtig aber will dann nicht unbedingt so gern immer diese zwischenmenschlichen Geschichten einbringen. Also ist dann am liebsten einfach Produkt machen, raus damit und nächstes Produkt wieder auf den Tisch. Unbewusst, und das hat halt am größten begonnen bei den ÖBB, war ich das immer schon. Ich glaube, dass da immer wichtig ist, auch irgendwo Vertrauen zu schaffen. Vertrauen schafft man halt nur, wenn man auch hingeht. Also wir haben bei den ÖBB neben den ganzen technischen IT-Digitalisierungsprojekten auch mit Lean gearbeitet, mit dem Kaizen-Ansatz, der stark aus der Automobilindustrie kommt. Und da heißt es ja so schön, an den Ort des Geschehens gehen und nicht nur in die Werkstatt gehen und dann von der Seitenauslinie reinschauen, sondern ich habe dann halt schon auch mir Sicherheitsschuhe angezogen, mir Arbeitskleidung besorgt und bin dann wirklich in den Zug rein, runter, rauf und habe mir einfach erklären lassen, wie das so geht und wie das so funktioniert. Und dann merkt man halt mit der Zeit, wenn die Leute Vertrauen haben, dass der da kommt, einen versucht zu verstehen, weil die haben ja oft selbst oft die besten Ideen, wie man Dinge optimieren kann, dann kann man die Leute auch mitnehmen und dann verstehen sie es auch als ihr Baby und wollen sie es auch positiv mitentwickeln. Und es ist nicht nur so eine PowerPoint-Schlacht, wo man dann irgendeinem Vorstand etwas verkauft und die Leute aber nicht verstehen, warum das eigentlich nötig ist. Das war mir immer schon irgendwie wichtig und habe ich immer schon gerne und viel gemacht. Und jetzt dann speziell bei Wittmann war es halt so, wo man gemerkt hat, dass es zwei IT-Teams gab, die wir zusammengeführt haben. Da habe ich halt schon gemerkt, das ist halt dann, da braucht es dann auch ein bisschen mehr Handwerkszeug dazu, warum ich mir dann auch diese Coaching-Ausbildung quasi noch zusätzlich absolviert habe. Und das ist halt einfach sehr hilfreich, wenn du nicht nur die technische Brille drauf hast und dir denkst, das gibt's doch nicht, wir haben das alles besprochen und wieso funktioniert das jetzt nicht, sondern halt einfach mit diesen Methoden, die du dann lernst, dort dich ein bisschen wieder rausziehen kannst und sagen kannst, okay, gut, diese und jene Eskalation könnte vielleicht aus dieser und jener Ecke kommen und man reagiert, man kann dann auf gewissen Möglichkeiten dann drauf reagieren, um das halt positiv zu beeinflussen. Mhm. Schwierig dabei ist, man lernt ja als Coach, wie man das moderiert, wie man solche Dinge halt irgendwie auflöst und so. Das Problem ist halt nur, wenn du es im eigenen Unternehmen, im eigenen Bereich dann versuchst anzuwenden, und das haben sie uns auch immer klar gesagt, ihr dürft dann nicht hingehen und den großen Coach spielen, weil ihr seid ja Teil des Teams. Das kann ich bei einer anderen Abteilung machen oder in einer anderen Firma, da kann ich als Coach reingehen, aber im eigenen Team geht das nicht. Also da, weil dann hat man sofort diesen Touch, okay, der will uns jetzt irgendwie da bearbeiten und psychologisch und vor und zurück. Also es hilft dann mehr für einen selbst, die Dinge besser zu verstehen und dann halt einfach gewisse Handlungen auch davon abzuleiten. Und, im Grunde finde ich, das Schöne daran ist halt immer, wenn es irgendwo Eskalation gibt, dann ist das ja meistens nur eine Auswirkung aus oft einer ganz anderen Ecke und wirklich nur diese Spitze des Eisbergs. Und man denkt, okay, man muss da irgendwie hin und muss das lösen. Und in Wirklichkeit ist das Problem aber viel tiefer. Und das kann dann oft wirklich sein, okay, keine Ahnung, vor 3 Jahren gab es in dem Team mal Mitarbeiter A, Mitarbeiter B irgendein Thema, wo es Streit gab und das ist bis heute nicht wirklich aufgelöst worden. Und das hat er dann provoziert, dass es wieder eine neue Eskalation gibt. Und das finde ich ist eine wichtige Arbeit für Führungskräfte. Das ist mühsam. Das ist nicht immer auch, dass du dann sofort irgendwelche Ergebnisse erzielst. Das braucht viele, viele Stunden, viele, viele Jahre. Aber wenn man das macht, dann kommt über die Zeit wirklich einfach ein besseres Arbeitsklima raus und ein besserer Zusammenhalt.
Vielleicht können wir da mal konkreter noch reinschauen. Also gerne mal in das Beispiel der ÖBB, wo du damals warst und diese Veränderung im Instandhaltungsprozess mit begleitet hast. Machst mal konkret, sag mal, was war die Veränderung? Also so viel, wie du davon natürlich auch sagen darfst. Was war die Veränderung? Also ne, wie war der Zustand davor und danach von A nach B? Wie viele Menschen hat das betroffen? Wie sah die Struktur aus? Warst nur du derjenige, der dort die Veränderung begleitet hat? Oder gab es da Multiplikatoren, andere Führungskräfte, die du noch mit involviert hast, um das mal konkret zu haben? Und vielleicht auch nochmal 2, 3 konkrete Beispiele, was ihr was ihr genau gemacht habt. Also hast du gesagt, ein Beispiel war, ich gehe zu den Leuten, gucke mir das genau an, bin dabei, so, ne? Nicht als Fremdkörper, sondern wirklich mit dabei. So, das war ein gutes Beispiel schon mal. Vielleicht kannst du das nochmal konkreter an diesem Beispiel auch aufzeigen.
Ja, gerne. Also die Struktur war so, also die ÖBB hat in ganz Österreich, aber auch in Ungarn und in Deutschland einige Werkstätten, wo Züge halt instand gehalten werden, sehr, sehr stark verteilt. Also es waren 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber halt nicht alle auf einem Platz, sondern wirklich über viele hundert Kilometer auch voneinander entfernt. Und mein Team waren 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt immer aufgeteilt auch wieder an diesen Standorten versucht haben, unsere Strategie umzusetzen. Wir haben uns eigentlich drei große Hauptaufgaben vorgenommen. Einmal so die klassische Digitalisierung, dass halt der Werker nicht mehr auf Zettel und Papier irgendwie etwas aufschreibt und jemand anderer tippt es dann in den Computer ein, sondern es hat dann wirklich jeder Werker ein kleines Tablet bekommen, wo er dann mittels Betriebsdatenerfassung sich im Zug anmelden konnte, seinen Arbeitsvorrat gesehen hat und darauf losarbeiten konnte, auch Zeitenrückmeldungen und so Geschichten. Haben dann aber auch versucht, damals kam ganz groß dann das Thema Predictive Maintenance, Condition Maintenance so ins Spiel, das natürlich eine Riesenauswirkung hat auf so einen Instandhaltungsprozess, wo man dann halt wirklich geschaut hat, okay, muss man wirklich jetzt gerade schon so wie vorgeschrieben, die diversen Teile tauschen oder laufen die noch länger? Oder umgekehrt, es kündigt sich irgendein Schaden an, sofort schauen, dass man den Zug in die Werkstatt reinbekommt. Und der dritte Bereich war eben dieser Lean-Ansatz, um halt Logistikprozesse zu straffen, Wege zu verkürzen und solche Dinge. Also wie gesagt, ich habe das gemeinsam mit meinem Team gemacht und die waren dann auch immer vor Ort und haben da unterstützt und als klassische Serviceabteilung das versucht umzusetzen. Und vielleicht, wenn man irgendwie so auch bei diesem Beispiel des Predictive Maintenance bleibt, das klingt ja auch alles total toll und super und plötzlich geht irgendwo ein Lämpchen an und sagt mir, der Zug muss abgestellt werden. In der Praxis, es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht wollen, nur wenn es um sicherheitsrelevante Bauteile geht, dann übernimmt halt nicht der Computer die Verantwortung, sondern am Ende des Tages sind es schon immer wieder dann noch Menschen, wenn irgendwo Unfälle passieren. Und man ist dann halt sehr schnell oft auch in einer Gasse drin, wo man sagt, na, das greifen wir lieber nicht an, das ist mir zu gefährlich, weil wenn es dann einen Unfall gibt. Und da habe ich halt auch gelernt, es ist wichtig, wenn man einen großen Elefanten hat, den ein bisschen zu zerteilen und in kleineren Schritten und gerne mal bei sehr unrelevanten und nicht relevanten Bauteilen, die vielleicht auch nicht den großen Impact haben, reinzuschauen. Einfach einmal nur, um zu demonstrieren, was dann geht und was dann auch technologisch schon möglich ist und so Stück für Stück Verbesserungen zu erzielen. Und das war halt schon am Anfang mit sehr viel Gegenwind irgendwie begleitet, weil irgendwie keiner die Verantwortung übernehmen wollte und alles immer sofort ein Riesenproblem wurde, das man gar nicht angreifen will und kann. Ja, und da haben wir halt dann wirklich versucht, einzelne Bauteile rauszunehmen, auch die Züge teilweise technologisch aufzurüsten, dass sie das überhaupt können. Es fahren ja dann auch oft 30, 40 Jahre alte Züge herum, wo noch gar nicht viel Technologie drinnen ist. Und so halt irgendwie Schritt für Schritt versucht reinzuschauen. So ein Lieblingsbeispiel von mir war immer die Türsteuerung, die total oft Störungen hervorgerufen hat, speziell bei den älteren Zügen. Und jetzt wusste man ja schon, okay, klar, in einer großen Stadt, S-Bahn, viele, viele Menschen, die wollen alle in den Zug rein und halten die Tür auf. Und wenn dann aber nur steht Türstörung, dann weiß man jetzt eben nicht, war es jetzt nur, weil einer die Tür aufgehalten hat oder weil wirklich eine Störung war. Und da galt es natürlich zuerst einmal zu schauen, dass man überhaupt einmal technisch das Ganze so aufrüsten, dass man diese Unterscheidung machen kann und dann nach diesem Schritt halt wirklich gezielt sagen konnte, okay, jetzt wissen wir, diese eine Tür hat wirklich das Problem und ich muss nicht die ganze Garnitur abstellen zum Beispiel. Da gab es dann viele solche kleine Beispiele, wo wir uns halt versucht haben, ein bisschen anzunähern an diese ganze Sache und ja, Schritt für Schritt halt die Leute mitzunehmen. Und je öfter das speziell auch die Techniker dann gesehen haben, okay, da kann man wirklich was machen, das auch einen Sinn hat, umso mehr ist das dann auch in die Breite gegangen und umso eher hat man dann auch Menschen mitnehmen können, die vielleicht auch wieder andere Idee hat, auf die man gar nicht gekommen ist.
Das also zeigt sehr schön so die Phasen aus meiner Sicht. Also einmal dieser Widerstand, der am Anfang existiert, gerade wenn sich so Prozesse, Verfahren, Muster eingeschliffen haben über eine lange Zeit. Die sind so gewachsen, die Strukturen, man hat das schon immer so gemacht. Dann kommt meistens dann, wenn die Veränderung bevorsteht, erstmal so ein Widerstand. So, ah, jetzt kommen die da von oben und jetzt wollen die das hier alles verändern und alles neu machen und so weiter. Aber es hat auch immer so funktioniert. Also das hast du ja sehr gut beschrieben. Und was du ja vor allem sagst, ist, das nicht nur top-down zu machen, dann so eine Veränderung oder so ein Projekt, sondern wirklich integriert reinzugehen in die Teams, ja, solche Beispiele aufzugreifen, mit den Leuten sprechen, denen das aufzeigen. Und dann löst sich dieser Widerstand auch auf in Akzeptanz, also Verständnis, Akzeptanz und dann natürlich irgendwann wahrscheinlich so, dass man sagt, jetzt sind wir in einem Boot, jetzt arbeiten wir gemeinsam an dieser Sache und treiben das gemeinsam voran. Und ich meine, kann man wahrscheinlich auch heutzutage auf andere Dinge übertragen. Wenn du jetzt AI einführst in Unternehmen, hast du wahrscheinlich ähnliche Situationen, ja, und ähnliche Reaktionen bei den Menschen.
Ja.
Na, also deswegen zeigt das.
Das ist so das Schöne an diesen Dingen, die jetzt speziell aus dem Coaching kommen, weil du dann oft in Büchern liest, naja, ist das überhaupt noch zeitgemäß und ist das überhaupt noch sinnvoll? Das sind Naturgesetze. Also der Mensch funktioniert einfach so. Der Mensch will nicht gerne Veränderung, weil das auch natürlich so gesehen ist. Das Hirn speichert einfach gewisse Routinen ab und ist dann viel effizienter, wenn es aus dem Unterbewusstsein her das bedienen kann. Also das ist ganz natürlich, dass die Menschen sich dagegen wehren und nicht gleich überzeugt sind. Und das ist es eben, was man versuchen muss zu durchbrechen und den Leuten halt einfach zu beweisen, wie gesagt, durch Vertrauen. Ich glaube auch, Authentizität ist wichtig, dass man nicht nur das, was man rausschmeißt oder irgendwo aufhängt und hurra, jetzt hängt da eine Strategie und selber verhält er sich aber ganz anders. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Das ist universell überall und gerade bei der AI ist es halt noch einmal um ein Stück schlimmer, mehr challenging, weil halt einfach das sich immer noch schneller und noch schneller und jeder halt auch so diese Angst hat, er wird sowieso komplett abgehängt und man hat keine Chance, dem zu folgen, wenn man nicht selbst AI-Entwickler ist und ja jetzt ja sogar in der IT das Thema ankommt, wo Softwareentwicklung komplett auf den Kopf gestellt wird, selbst wo man sich denkt, die ITler sind wahrscheinlich offen für Veränderungen, aber auch da jetzt schon durchaus das Ganze spannend sich entwickelt, weil sich das komplett ändert im Moment.
Ja. Genau, also ja, die Herausforderung einfach viel, viel größer ist, erstmal das Ganze, also da mitzukommen in dieser Geschwindigkeit der Entwicklung.
Ja.
Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt hast du noch das zweite Beispiel genannt in deiner aktuellen Rolle bei Wittmann mit Buttonfeld. Das ist ja nochmal eine andere Situation gewesen, eine andere Art von Veränderung, wo quasi zwei Organisationen zusammenwachsen müssen, zwei IT-Organisationen auch zusammenkommen müssen. Gib uns mal einen Einblick in diese Art von Veränderung. Vielleicht gab es da andere Besonderheiten oder andere Herangehensweisen in dem Fall.
Definitiv. Also es war eben so, dass irgendwann die Firma Wittmann die Firma Buttonfeld gekauft hat und dann einfach, es gab halt zwei IT-Abteilungen und ich habe das dann so übernommen und habe dann aber auch relativ schnell mit den Eigentümern besprochen, dass es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, zwei zu betreiben. Wir wollen der globale IT-Dienstleister der Wittmann-Gruppe werden und dann auch mehr in den kleineren Vertriebsniederlassungen rein und die unterstützen. Und da war es halt wirklich so, dass sich diese zwei Abteilungen kaum gekannt haben, es sehr, sehr viele Vorurteile geherrscht hat, wie die denn sind und was die denn machen und die sind ja eigentlich eh alle böse und man will eigentlich mit denen gar nicht so viel zu tun zu haben. Da jetzt reinzugehen, dachte ich mir am Anfang, muss ich auch gestehen, habe ich ein bisschen unterschätzt, dachte ich mir, okay, jetzt hast du eh bei der ÖBB schon so viel Erfahrung gesammelt, das machst du schon und losgelegt, war relativ schnell erkennbar, wo so die Kompetenzen sind, wer was gut macht und wie man das anders vielleicht organisieren kann, sodass es gemeinsam geht. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, so einfach ist das dann nicht. Speziell wenn so viele Vorurteile herrschen, wenn man sich kaum und bis gar nicht kennt. Und da war mir dann relativ schnell klar, dann braucht es auch einen unabhängigen Coach, der das begleitet. Haben dann auch einen guten Coach organisiert, die uns da begleitet hat durch. Und wir haben dann begonnen mit Teambuilding, also wirklich from scratch zu sagen, wer sind wir, wie wollen wir sein, wie wollen wir funktionieren als Unternehmen, was ist uns wichtig, wie wollen wir nach außen hin auch wahrgenommen werden. Und da war wirklich jeder Einzelne aufgerufen, also auch, wir haben auch IT-Lehrlinge, die das genauso mit entstehen lassen haben. Und War am Anfang dann ein bisschen natürlich auch mit Skepsis, weil man das auch so nicht gewohnt war, dass man da so sich mal in ein Seminarhotel einsperrt und rausgeht und wirklich auch die Idee war, nein, da wird man über Technologie sprechen und alles Mögliche, und das haben wir auch gleich relativ schnell klargestellt, es geht in keinster Weise um Technologie, es geht eben genau um diese Dinge. Und das hat dann eigentlich ganz gut gestartet, diese 2 Tage gemacht, und viele waren sehr, sehr enthusiastisch, auch wie wir das jetzt gestaltet haben. Natürlich, dann kommt so das Tal der Tränen, wo man dann zurückgeworfen wird in die Wirklichkeit und ganz schnell wieder vergisst, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und dann gab es wirklich plötzlich viel Widerstand. Warum machen wir das? Und das ist ja, jetzt haben wir uns da eingesperrt und das bringt ja alles gar nichts und das ist ja alles Blödsinn. Und da war es dann wirklich wichtig, auch dran zu bleiben und nicht nachzugeben, zu sagen, das ist ein längerer Prozess. Wir haben insgesamt dann fast 1,5 Jahre das so intensiv gemacht, alle paar Wochen uns wirklich immer wieder eingesperrt und weiterentwickelt. Aber wenn man da dann zu schnell aufgibt, ist schade, darum halte ich auch nichts von so Eintages-One-Shots-Geschichten, wenn man in so einer Situation ist, das muss man dann wirklich längerfristig betreiben, auch dann gerne, muss nicht immer ganze Tage sein, das können auch viele kleine Schritte sein, die auch ja ans Ziel bringen können, zumindest oder zwischendurch mal wieder kleinere Schritte. Und ja, das hat dann so ein halbes Jahr, 3/4 Jahr gedauert und dann plötzlich war wieder so ein bisschen Aufschwung zu spüren und hat man dann gemerkt, okay, jetzt wird es schön langsam. Und ja, wir haben uns dann da ganz gut entwickelt, sodass man heute sagen kann, wenn wir heute wieder weitermachen, dann ist es schon eher eine Teamentwicklung. Das heißt, die Basis ist schon da und jetzt kann man wirklich dann auch noch in den Nuancen reinschauen, wo kann man da dort und da noch irgendwo Verbesserungen machen. Die Leute kennen sich, die Leute wissen, dass da im Grunde niemand Böses dabei ist, der ihnen irgendwas Böses will. Und das ist halt ganz wichtig. Das war am ersten oder zweiten Tag war das so eine coole Aussage von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, naja, so böse seid ihr ja gar nicht eigentlich. Das war wirklich schön zu hören, wie man das dann schnell auflösen kann und auch wie Gerüchte entstehen oder wie sich die dann oft verfestigen, weil man es einfach nicht auflöst.
Du zeigst ja an dem Beispiel jetzt auch wieder, ne? Also wenn es gut funktioniert, ist genau in den Situationen, wo du mit den Menschen zusammen bist.
Ja.
Also ihr macht gemeinsam ein Teambuilding-Event, ihr fahrt da irgendwo hin, ja, besprecht die Themen gemeinsam. Also genau dann merkst du, ist Veränderung einfacher, wird das eher akzeptiert, als wenn wieder Distanz entsteht oder das irgendwie von außen her für die Leute so wirkt. Ne?
Ja.
Das muss man ja es ganz klar sagen.
Ist auch ein ständiger Prozess. Also jetzt zu glauben, auch nach 1,5 Jahren ist alles gut und alles schön, ist auch falsch. Also man muss ständig dran arbeiten. Es war dann auch die ganze Corona-Phase dazwischen, wo man zum einen ja wirklich gelernt hat, mit den ganzen Remote-Tools umzugehen und das auch wirklich gut zu nutzen. Bin total auf Befürworter auch dafür. Auch das Thema Homeoffice ist ein wichtiger Bestandteil. Es wird ja jetzt gern wieder eher in manchen Firmen hinterfragt, ob das so sinnvoll ist. Aber gleichzeitig muss man halt schon auch klar sagen, wenn man sich jetzt nur darauf fokussiert und vielleicht auch nur im Homeoffice ist das nicht förderlich, weil es bleibt dann schon am Ende des Tages immer noch übrig, dass man sich irgendwo zusammensetzt, das bespricht und dann auch gern die Pausen immer ein bisschen länger macht, dass so Gespräche entstehen und einfach man dann auch mal über vielleicht private Dinge spricht und erkennt, da haben wir ähnliche Interessen und solche Sachen. Also das ist schon, das darf auf gar keinen Fall irgendwie vernachlässigt werden. Das ist ja ganz wichtig.
Ja. Also das, glaube ich, kann man schon mal als großes Learning auch als Empfehlung mit rausziehen und weitergeben auch, dass man mit den Menschen arbeiten muss. Deswegen kann man sowas auch nicht outsourcen und sagen, da kommt ein Dienstleister von außen, der soll das bitte mal hier machen, das Change Management. Ja. Ich meine, da kann vielleicht methodisch unterstützen, und kann Insights oder kann Best Practices einbringen, aber tun muss man es.
Ja.
Selber im Unternehmen, auch mit den Menschen gemeinsam.
Ja.
Das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Dann habe ich noch 3 andere Sachen erkannt, die du auch quasi so mit angesprochen hast, die ich auch rausgehört habe. Das eine ist, die Leute von Anfang an mitnehmen. Also nicht quasi vorvollendete Tatsachen stellen und sagen, das ist jetzt hier der Zustand, jetzt müsst ihr euch alle anpassen, sondern quasi, wenn die Veränderung beginnt, die Leute sofort mit zu involvieren. So, das war ein Thema gewesen. Ein zweites, dass sowas in Wellen passiert, ne, dass nicht die Akzeptanz immer nur am Steigen, Steigen, Steigen ist, sondern dass es eben Wellenbewegungen gibt, die hoffentlich so langsam den Trend nach oben haben. Aber es gibt quasi zeitweise mal Euphorie und Akzeptanz und dann sackt das wieder ab und dann muss man wieder ein bisschen investieren und dann steigt das wieder und so weiter, um sich so langsam die Treppe hochzuarbeiten hin zu einem Zustand, den man gerne erreichen möchte. Und das, glaube ich, ist gepaart dann mit einem weiteren Prinzip, dass man Dinge wiederholen muss, ne, dass es nicht reicht, quasi eine Sache einmal zu kommunizieren, zu sagen, so ist es jetzt und dann macht man das einmal als eine Maßnahme, sondern das ist ja auch eine menschliche Funktionsweise, dass man Dinge wiederholen muss, bis sie sich etabliert haben. Ja. Und ich glaube, das findet auch in diesen Veränderungsprozessen statt.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Und das weiß man ja auch, also jeder, der Führerschein gemacht hat und das Beispiel mit Gartenschaltung und Kupplung, am Anfang ist der Kopf voll und man steigt aus dem Auto aus und weiß nicht mehr. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, passiert das völlig automatisch. Also das ist eingeprägt und das ist gesteuert eben vom Unterbewusstsein. Und das war aber auch, wie wir alle wissen, jetzt nicht von heute auf morgen so der Fall. Und das ist halt immer ein bisschen so die Challenge auch, das Ganze dann den Geschäftsführern, den Vorständen zu verkaufen, weil einerseits kann man es nicht ganz konkret messen. Natürlich kannst du KPIs machen und alle möglichen Dinge messen, aber es ist jetzt nicht immer eins zu eins alles damit zu erklären und das dauert halt einfach. Ne? Also ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt und nächstes Monat habe ich dieses und jenes Ergebnis. Das ist einfach ein fortwährender Prozess. Und der sich dann in der Rückschau meistens erst so richtig, also das war für uns dann auch wirklich so oft, dass wir dann bewusst gesagt haben, so jetzt stellen wir uns mal hin und schauen wir ein halbes Jahr zurück und wie war es damals? Weil viele dann auch so waren, das muss schneller gehen und das gibt's doch nicht. Und dann sieht man plötzlich, opala, es ist ja schon ganz schön viel passiert. Das wischt man dann gerne weg. Man dann eher nur diese Themen, die dann wieder Schwierigkeiten machen. Aber was dann schon alles auch Positives passiert ist, vergisst man leider auch wieder relativ schnell, relativ gerne. Und einen Punkt hast du vorher auch noch angesprochen, der wirklich, und da hat uns die Coachin sehr gut geholfen, das ganze Ding ist unseres, ist nicht ihres. Also sie hat uns natürlich unterstützt und hat uns Tipps gegeben und eine Linie weitergegeben, aber funktionieren tut es nur, wenn es wir alle machen und auch hier wieder nicht nur ich als Führungsposition oder meine Teamleiter und Teamleiterinnen, sondern es ist unser aller gemeinsames Thema und es wird uns niemand andere machen. Wir müssen es machen. Hm. Das ist ganz klar.
Ja, das würde ich auch klar als Empfehlung mitgeben. Du hast ja jetzt die beiden Beispiele, ÖBB und dann jetzt bei Wittmann-Battenfeld beschrieben. Einer der wesentlichen Unterschiede ist ja nochmal bei Wittmann-Battenfeld, dass da wirklich zwei unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, die man zusammenbringen muss. Das ist ja nochmal eine neue Herausforderung. Bei der ÖBB war es ja zumindest ein Unternehmen, die Leute kennen sich schon. Die haben ein gemeinsames kulturelles Werteverständnis und müssen dann diese Veränderung mit begleiten oder mitmachen. Und jetzt in dem Wittmann-Battenfeld-Beispiel, wo du aktuell aktiv bist, ist es ja wirklich zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen, die nochmal zusammengebracht werden müssen. Ne?
Ja, definitiv. Ja, und das, wobei auch bei den ÖBB dachte man ursprünglich, okay, Eisenbahner ist Eisenbahner, aber auch da gar nicht so nicht so direkt. Also wir sind auch in Österreich sehr geprägt durch sehr kleine, aber starke Bundesländer, die alle so ihre eigenen Ecken und Kanten auch haben. Und das war spannend zu sehen, dass das zum Beispiel in Vorarlberg dann oft die Leute ganz anders waren wie jetzt in Wien oder in Linz oder so irgendwas. Also selbst da, obwohl die Grundkultur eine ähnliche war, war es dann schon immer wieder auch zu erkennen, dass das nicht immer gleich ist. Spannenderweise jetzt bei Wittmann ist es dann oft so wieder ein bisschen anders, also es ist in keiner Firma gleich, dass die Kultur über Grenzen hinweg getragen wird. Also wir haben in Ungarn auch ein großes Produktionswerk und auch in Deutschland, in Nürnberg. Und das war ja spannenderweise, obwohl es wirklich andere Länder sind und auch andere Sprache in dem Fall, trotzdem die Kultur, wenn man es aus der Metaebene betrachtet, komplett gleich war. Und das macht halt wahrscheinlich einfach die jahrelange Kultur, speziell wenn es jetzt in einem Eigentümer geführten Unternehmen ist, wo es den einen großen Gründer gibt, der immer Vorbild ist und war und diese Mission irgendwie mit rausgetragen hat, dann ist das oft ganz anders, wie wenn es jetzt irgendwo in einer Aktiengesellschaft ist oder in einem staatlichen Betrieb. Es ist im Grunde überall anders und die Problemstellungen, denke ich, sind aber dann oft relativ gleich. Also man erkennt dann die gleichen Muster und hat oft ähnliche Ideen.
Du hast noch ein, aus meiner Sicht, Spannungsfeld angesprochen. Was sich immer auftut, ist, ich sag mal so, die Denke von oben, wir müssen was verändern, zack, das müssen wir jetzt durchführen, das muss jetzt schnell funktionieren, wir haben nicht lange Zeit, das muss jetzt hier durchgebracht werden, umgesetzt werden und so weiter. Und auf der anderen Seite jetzt das, genau was du sagst, nee, es braucht Zeit, ich muss mit den Menschen arbeiten, ich muss so eine Veränderung begleiten, die ist nicht von heute auf morgen gemacht und die ist vor allem auch nicht gemacht, wenn man nichts in diese Richtung unternimmt, also wenn man nur sagt, ich sag, die Veränderung ankündigt, umsetzt und dann das so lässt, sondern man braucht genau die Zeit. Und das ist ja ein Spannungsfeld, in dem du dich wahrscheinlich in deiner Rolle auch bewegst. Du sagst, du kriegst den Druck von oben mit der klaren Vorgabe, hier hast du bitte diese Transformation durchzuführen, diese Veränderung zu machen, neues IT-System bei der Organisation zusammenbringen und so weiter. Und dann weißt du ganz genau, nee, das kann ich alles machen, das ist gut, aber ich brauche die Zeit dafür auch. Ne? Ja. Und ich muss kontinuierlich daran arbeiten. Gib uns mal da noch einen Einblick, wie sich das im Alltag für dich darstellt.
Also ich bin immer ein Freund davon, das gedanklich bei mir selbst fürs Zeitmanagement auch ein bisschen einzuteilen und zu sagen, das eine ist das, was wirklich langfristig ist und was uns langfristig hilft und auch dann wirklich an die Ursachen und an Wurzeln des Problems gibt. Aber ich glaube, dass jeder gut beraten ist, dann schon auch eine gewisse Zeit für solche schnellen Dinge. Und früher war gern gesagt, wo sind die low-hanging fruits, also wirklich Dinge, die man einfach schnell umsetzt, wo man auch schnell irgendein Ergebnis sieht oder wie es dann auch bei den ÖBB war, irgendein Serienfehler von irgendeinem Bauteil oder so. Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, das machen wir dann jetzt in 5 Jahren oder so irgendwas, das muss ich dann gleich machen. Ne? Und ich glaube, das ist die große Challenge für die Führungskräfte auch zu sagen, ich muss irgendwie auf beiden Themen aktiv sein, ich muss beide beackern. Wenn ich nur immer ad hoc mache und nur, wie man in der IT so schön sagt, immer nur die Inzidenz behandle, nur die Störungen, dann werde ich auch irgendwas erzielen, aber ich gebe halt immer nur das Pflaster drauf. Und darum, das andere ist halt wirklich, das Problem an der Wurzel zu behandeln und zu entwickeln. Und die Schwierigkeit ist einfach, sich die Zeit für diese langfristigen Dinge zu nehmen, bewusst zu nehmen, weil die gibt dir keiner. Und das ist auch immer völlig egal, ob es jetzt gerade Wirtschaftsaufschwung oder Wirtschaftsabschwung ist, ob das Weltgeschehen schwierig oder gut ist. Die Zeit hast du nie. Mhm. Also wenn du nicht das aktiv gestaltest, dann wird es nie passieren. Das ist ganz klar. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit, das zu erkennen. Und speziell am Anfang, wenn man in die Führungsrolle schlüpft, ich bin ja selber auch dann ursprünglich einmal wirklich Techniker gewesen, das dann auch wirklich durchzuziehen und dran zu bleiben, das ist die große Challenge und das ist das Wichtige in der Führungsrolle, denke ich.
Das hast du wahrscheinlich auch durch deine Coaching-Ausbildung jetzt nochmal verstärkt, dieses Wissen darum und auch die Methodiken und die Möglichkeiten, die man hat, um das aufzubauen.
Ja, also wir haben immer schon auch in den verschiedenen Firmen dann gerne immer so Führungskräfteentwicklungen gemacht, aber halt eher nur so kleinere Aktionen. Jetzt diese zusätzliche Coaching-Ausbildung, die auch 3 Jahre gedauert hat mit Diplom und solchen Geschichten, das hat das Ganze schon nochmal ziemlich gut abgerundet und man fühlt sich dann ein bisschen runder und kann besser auf die Dinge reagieren, hat im Kopf immer, okay, wie könnte man das angehen und wie könnte man das machen, was vorher also bei diesen klassischen Führungskräfteentwicklungen halt immer eher auch sehr technisch, methodisch ist und man jetzt weniger dann auf irgendwelchen zwischenmenschlichen Dinge eingeht. Also das war schon wirklich sehr hilfreich, muss ich sagen.
Kannst du den Führungskräften da draußen etwas empfehlen, was die, also ich meine, sich den Podcast anzuhören und deine Empfehlung mitzunehmen, ist ja schon mal das eine, aber gibt es etwas, was sie quasi tun, machen können, um diese Fähigkeit aufzubauen und dieses Verständnis zu fördern, um das im Alltag dann auch mit nutzen zu können? Gibt es da irgendwelche Empfehlung, die du mitgeben kannst?
Also ich glaube, es braucht ein paar Dinge. Also es ist zuerst einmal natürlich das Interesse überhaupt, weil man kommt ja dann oft gar nicht so auf die Idee, irgendwas in diese Richtung zu machen, wenn man Techniker ist und sich dann plötzlich Podcast anhört über Psychologie oder vielleicht auch ein Buch liest darüber. Das Interesse dafür und dann ganz einfach, ja, also je nachdem, wie jemand tickt. Es gibt Menschen, die lesen dann lieber ein Buch, andere hören sich lieber einen Podcast an oder ein Hörbuch, kaufen sich ein Hörbuch. Das ist schon einmal, glaube ich, der gute und richtige Einstieg und so bin ich auch an die ganze Sache rangegangen, ursprünglich einmal. Ich glaube aber schon, dass es dann speziell, wenn es immer größer wird und bei den ÖBB waren es dann doch 140 Menschen, die du auch nicht mehr alle direkt führen kannst, das geht auch nicht, das ist so die nächste Ebene dann zu sagen, ich habe dann Teamleiter, denen ich vertraue und die das dann auch so machen, wie wir uns das alles vornehmen. da braucht es dann schon nochmal auch gute Coachings, gute auch Weiterbildungen, dass was halt auch dann oft gerne vernachlässigt wird. Man schaut dann eher, okay, was ist die neueste KI-Entwicklung und was ist dieses und jenes Technisches. Aber ich glaube, wenn man sich schon entscheidet, Führungskraft zu sein, ist es einfach wichtig, diese zwischenmenschlichen Dinge auch an sich selbst weiterzuentwickeln. Sonst ist man gern und gut auch ein Techniker. Also man muss immer auch sagen, es ist ja nichts Schlechtes dran, Techniker zu sein oder nicht Führungskraft zu sein. Das wird auch gerne, finde ich, falsch interpretiert. Es gibt gute Techniker, die man braucht, und es braucht aber auch gute Führungskräfte. Und da ist halt oft dann nicht mehr so klar verständlich, warum der jetzt quasi nichts arbeitet. Also ein ehemaliger Geschäftsführer hat zu mir mal gesagt, arbeitest du lieber mit Dingen oder arbeitest du lieber mit Menschen? Und das ist, finde ich, eine gute Frage eigentlich in der Hinsicht, die dann, je größer die Teams werden, umso wichtiger wird, dass man eigentlich antwortet, naja, schon eher mit den Menschen. Weil sonst hat man einen guten Techniker in einer Führungsrolle, wo es meistens eher dann nicht so gut geht, wenn die Entwicklung stattfindet.
Man sagt ja auch, nichts ist stetiger als der Wandel. Das heißt, genau, Veränderung so wird es immer geben.
Ja.
Und deswegen ist es quasi die Aufgabe der Führungskräfte auch, genau diese Wandel, diese Veränderung, die stetige Veränderung auch mit begleiten. Und da geht es natürlich um die Menschen. Ne?
Genau, dem Ganzen ein bisschen Struktur geben. Wie gesagt, jetzt gerade mit der KI, wenn du das alles einfach reinprasseln lässt, dann ist es völlig logisch, dass alle überfordert sind. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, Struktur reinzubringen, da Methoden anzubieten, ein paar Workshops anzubieten, ein paar Berichte aus der Praxis und dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden. Und dann auch ein bisschen immer den Hype gern wieder ein bisschen vorbeigehen lässt. Es ist halt so, es werden Dinge dann immer sehr gerne schnell gehypt und irgendwann pendelt sich es dann auf ein normales Maß ein und es ist dann ein Standard. Und man muss auch nicht immer jeden neuen Hype nachlaufen. Das lernt man auch irgendwann mit der Zeit.
Ja, weil das wahrscheinlich dann auch ganz klar die Leute überfordert, wenn du jetzt wirklich versuchst, alles irgendwie durchs Dorf zu treiben und alles umzusetzen und auszuprobieren. Ja. Und gerade in der Geschwindigkeit, die da draußen gerade in dem Beispiel von AI stattfindet, ne? Wenn du das alles adaptieren wollen würdest, überforderst du eine Organisation am Ende auch und die Menschen.
Völlig, ja.
Und das musst du natürlich genau in der Waage auch halten, ne? Wie viel kann ich den Leuten auch zumuten, wie viel Veränderung ist notwendig, was muss gemacht werden, um das auch irgendwie auszubalancieren. Aber trotzdem immer im Blick zu haben, es braucht die Veränderung, wir brauchen die Weiterentwicklung im Thema AI, aber auch in anderen Dingen und das eben vernünftig zu begleiten. Und da ist nun mal die Kernaufgabe auch der Führung. Und das ist nichts, was man delegieren kann, nach draußen geben kann, sondern das muss im Unternehmen stattfinden, es muss mit den Menschen stattfinden. Und das muss man sauber im Blick behalten. Gibt es noch etwas zum Abschluss, entweder aus deiner Coaching-Ausbildung, aus deiner Praxis, wo du sagst, da kannst du noch eine Empfehlung mitgeben? Wir haben jetzt, glaube ich, schon viele Dinge auch als Empfehlung schon rauskristallisiert und auch hier schon besprochen. Aber vielleicht gibt es noch etwas aus deiner Sicht, wo du sagst, das wäre nochmal wichtig mit Blick auf andere Organisationen, was du anderen Führungskräften und auch CIOs hier mitgeben kannst und mitgeben möchtest.
Ja, also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, diesen Schritt zu wagen und sich auch dann gern mal kurz Unterstützung zu nehmen, um das zu etablieren, um wie auch immer das dann aussieht, ob es gleich ein Teambuilding sein muss oder Teamentwicklung, aber einfach sich dafür Zeit nehmen, zu schauen, dass die zwischenmenschlichen Themen passen. Man kann natürlich nicht immer alle Probleme lösen, schon gar nicht die privaten Probleme, das gar nicht. Aber ja, wenn schon einmal eine gute Basis da ist und wenn sich die Leute grundsätzlich schon mal verstehen, dann eskalieren die Projekte auch nicht so hoch emotional, wie es halt dann manchmal ist, wenn auch irgendwelche noch zusätzliche zwischenmenschlichen Themen vor Ort sind. Das, glaube ich, ist einfach wichtig und das vergisst man gerne in hektischen Zeiten.
Das glaube ich. Gerald, ich danke dir sehr für das sehr, sehr erkenntnisreiche und interessante Gespräch und auch für die vielen, vielen Empfehlungen, die du aus der Praxis uns jetzt mitgeben konntest hier. Weil ich glaube, das macht es auch aus, solche Beispiele zu hören, also nicht nur von der Theorie her zu beleuchten, sondern wirklich auch Praxisbeispiele zu hören, um einfach zu wissen, wie man das auch für das eigene Unternehmen adaptieren kann.
Vielen Dank, Christoph, für die Möglichkeit.
Vielen Dank dir und weiterhin viel Erfolg und eine gute Veränderung bei Wittmann. Thank you.